B-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Einkaufslisten, Passagierlisten, Bestsellerlisten, To-Do-Listen oder Adresslisten. Unser Alltag ist voll von Listen. Der eine führt mehr, der andere weniger. Aber so ganz ohne Listen kommen wir eben doch nicht aus. Einer, der schon sein ganzes Leben lang, beziehungsweise seit er schreiben kann, Listen führt, ist Frederik Maurer, heute 33 Jahre, aus Köln. Schon mit 9 hat er zum Beispiel eine Übersicht über seine Taschengeldeinnahmen und Ausgaben verfasst oder geführt. Später dann mussten sich seine Freunde in eine Liste eintragen, wenn sie bei ihm zu Hause Chips oder Bier konsumiert haben. Und irgendwann hat Frederik Maurer dann Wasserwirtschaft studiert und seine Leidenschaft für Listen gewissermaßen professionalisiert. Seine Wassermanagement-Analysen bestehen auch heute noch oft aus endlos langen Listen. Frederik Maurer ist heute bei uns zu Gast in der Redaktionskonferenz. Hallo, Frederik.
Hallo, Julia.
Über deine Faszination für Listen sprechen wir heute. Aber nicht nur mit dir, sondern auch mit Paul Leo. Der ist auch bei uns im Studio. Hallo, Paul.
Hallo.
Paul, du bist 28 Jahre alt, Künstler und Kunstraumbetreiber, also hast mehrere Off-Galerien hier in Köln.
Genau.
Und in einer davon, in der Halle der vollständigen Wahrheit, auch in Köln, stellst du diesen Monat einige Listen von Frederik aus. Warum? Was dich daran fasziniert hat? Willst du uns das?
Ja, erstmal hat es mich fasziniert, ohne dass ich wusste, warum. Und das hat mich dann noch mehr fasziniert. Und ich hatte einfach das Gefühl, es könnte eine sehr gute Ausstellung sein. Und so habe ich ihn gefragt und habe meinen Kollegen Maro, mit dem ich den Raum zusammen mache, gefragt, und so ist es passiert.
Genau, das erklärst du uns nachher bestimmt auch noch ausführlich. Wir haben ja 1,5 Stunden Zeit, über Listen zu reden heute. Mit euch und mit uns hier im Studio sitzen heute Abend auch noch Franziska Zecher aus der Nachrichtenredaktion.
Hallo.
Und Thomas Ruscher aus der Online-Redaktion.
Guten Abend.
Mein Name ist Julia Möcke und ich möchte jetzt erstmal von Frederik wissen, hast du denn heute schon eine Liste geschrieben?
Heute habe ich schon eine Liste geschrieben. Ich erstelle ein Betriebshandbuch für eine Kläranlage. Und da geht es bei dieser Kläranlage eben darum, aufzuschreiben, welche Arbeiten tagtäglich erledigt werden müssen. Und da geht es eben darum, abzugleichen, müssen die wirklich täglich, müssen die Aufgaben werktäglich erledigt werden, reicht es aus, dass die wöchentlich erledigt werden und in welcher Form der Liste möchten wir. Also das heißt, mein Auftraggeber und ich setze es dann um, eben, dass diese Listen geführt werden. Also was will er auch für eine Kontrollfunktion durch diese Liste haben? Will er nur eine Liste haben, auf die er draufschauen kann? Oder will er eine Liste haben, die er dann auch unterzeichnet, wo dann eben draufsteht, das ist erledigt worden oder nicht? Und so gibt's halt die unterschiedlichsten Arten, wie du ja auch schon gesehen hast, von Listen. Die haben einen bestimmten Zweck, den sie erfüllen sollen. Und ja, das mache ich schon sehr lange und wahnsinnig gerne, weil ich eben dann über die Liste schon verstehen kann oder versuche zu verstehen, worauf mein Gegenüber dann eben hinaus will. Also ich erstelle auch gerne Listen für andere oder über das Verhaltensschema von anderen. Und ja, das habe ich heute. Heute habe ich also diese Liste erstellt.
Und eine private Liste hast du auch? Also ist jetzt so ein Arbeitsbereich. Hast du eine aktuelle private Liste?
Also heute habe ich noch nicht an meiner aktuellen privaten Liste gearbeitet, aber ich habe eine, die auch ausgestellt ist. Das ist die Weinliste. Da habe ich mir vor ungefähr einem Jahr gesagt, ich habe ja gar keine Ahnung von Wein. Man trinkt es immer, mal sagt man, es schmeckt gut, mal sagt man, es schmeckt schlecht. Ob das jetzt, was das für eine Rebsorte ist, ob das Rotwein ist oder Weißwein ist, weiß man gar nicht. Also habe ich angefangen, mir zu überlegen in der mir eigenen Art, ja, wie finde ich das denn raus, ob mir ein Wein schmeckt oder ob mir eine Rebsorte schmeckt. Also habe ich angefangen, eine Weinliste, ein Weinbuch zu führen. Da wird immer links das Etikett hingeklebt und rechts wird dann halt eben der Kommentar der Mittrinkenden, also von mir und den Mittrinkenden, aufgeschrieben. Und dann entwickelt sich ja eben dann doch schon ein gemeinsamer Geschmackssinn, wo man sich dann drüber unterhalten kann. Also warum schmeckt mir jetzt die Rebsorte eben so besonders gut oder was mögen wir eben nicht daran? Ich kann jetzt auch schon bei den unterschiedlichsten Personen, weiß ich schon, was ich für einen Wein kaufen möchte, wenn ich denen einen Gefallen tun will. Also wenn er dann wirklich so schmeckt, wie es draufsteht. Man greift ja immer auch mal daneben bei den Einkäufen. Das ist meine aktuelle private Liste. Und die werde ich heute, denke ich, schon noch um einen Eintrag erweitern.
Nach der Sendung.
Nach der Sendung.
Hier haben wir nämlich nur Wasser stehen im Studio. Thomas, hast du heute schon eine Liste gemacht?
Ich habe heute keine Liste gemacht. Tatsächlich habe ich aber auch so eine ähnliche Weinliste. Wir haben bei uns am Kühlschrank kleben, welche Weine uns denn eigentlich schmecken, weil wir uns das auch nicht merken können. Also haben wir mal aufgeschrieben, okay, den fanden wir ganz gut, der kommt auf unsere Liste. Ansonsten habe ich nur eine uralte, überholte Einkaufsliste auch am Kühlschrank kleben, wo wir aufgeschrieben haben, wer was wann gekauft hat, damit wir so ein bisschen die Kontrolle über unsere Ausgaben behalten. Die wurde aber seit Mai jetzt auch nicht mehr aktualisiert, weil der Zettel voll war. Und ja, diese Liste ist eigentlich gestorben.
Also so Listen, haben wir schon jetzt mitbekommen, schaffen Übersicht. Franziska, machst du dir auch?
Ich liebe Übersichtslisten. Also ja. Ich habe heute schon eine geschrieben. Ich bin heute den ersten Tag wieder aus dem Urlaub zurück und habe eine Liste gemacht mit Themen, über die ich mit meiner Kollegin und mit meinem Chef sprechen muss. Also was wir abarbeiten müssen in den nächsten Tagen. Und ich mache mir immer eine To-Do-Liste. Also auch wenn ich in Urlaub fahre, weil es ist mir schon häufiger passiert, dass ich dann am Urlaubsort festgestellt habe, okay, ich habe leider mein Aufnahmegerät mitgenommen, aber nicht mein Fotoapparat. Und ich habe sogar schon meinen Pass vergessen. Und deswegen muss der Pass auf der Liste draufstehen, damit er auch eingepackt wird. Also ich war jetzt im Urlaub und hatte meinen Pass vergessen. Gott sei Dank war ich nur in Schengen-Staaten. Deshalb kein Problem, aber ich habe keine Liste gemacht vorher. Großer Fehler.
So weit ist es schon gekommen, ne? Dass wir ohne Listen nicht mehr leben können. Ist das so?
Also ich kann ganz gut ohne Listen leben. Ich merke aber immer wieder, dass es mir doch einen wahnsinnigen Spaß macht, dann das auf eine Liste zu tun. Gar nicht mal, nicht mehr unbedingt das Alltägliche, sondern wenn es eher darum geht, ein Problem zu lösen. Dann geht bei mir sofort dieses Denken los.
Mhm. Ja. Also muss ja auch nicht unbedingt auf einer physischen Liste im Papier sein, sondern es passiert wahrscheinlich auch bei dir einfach im Kopf, oder?
Ja, also genau. Und dann, also ich fange dann halt schon an, das war auch eine, oder was ich dann eben auch ausstelle, das ist eben so, wie ich ticke. So sieht man ja die Ausstellung. Wenn ich dann eben rumführe, sieht man eben schon, der wird schon das einordnen in bestimmte Kategorien oder der tut das in eine Liste rein oder wo auch die Leute dann ja eine gewisse Zurückhaltung haben, wenn sie mit dir reden, weil sie auch dann natürlich vielleicht Sorge haben, einkategorisiert zu werden. Was ich natürlich nicht, das mache ich natürlich nicht. Aber wenn man halt dann der Listenmensch ist, kommt man halt dann schnell in diesen, oder wird man halt eben auch in eine Schublade gesteckt. Ne?
Aber ist das dann für dich so eine Sache zur Problemlösung auch so? Also ich gebe einem Thema oder einem Problem eine gewisse Struktur und sehe dann einfach schneller eine Lösung.
Also ich versuche oft, Freiräume zu erkennen. Wenn ich was in eine Liste packe, sehe ich ja erstmal, was ist überhaupt an bestimmten Stellen notwendig, welche Arbeit macht man doppelt, welche Arbeit kann man sich schenken. Und man versteht ja eben auch, wie ist überhaupt dieses Problem aufgebaut. Also ich verstehe es über eine Liste. Es gibt bestimmt ganz viele Wege, das zu verstehen. Aber so kann ich halt dann schnell erkennen, ach, da sind die und die Zusammenhänge, die Arbeit muss ich nur einmal machen, hier muss ich vielleicht mich mehr bemühen, weil dieser Punkt öfter vorkommt oder mit viel mehr anderen Unterpunkten, Unterlisten vernetzt ist, sodass ich dann halt eben, ja, wie so zentrale Listen entwickle und dann halt eben andere, die nur so nebenbei geführt werden müssen.
Aber die Listen sind ja auch eine Sache, die man gut zusammen machen kann, das haben wir auch monatlich eigentlich jetzt im letzten Jahr gemacht und wo man sich dann zusammen was überlegen kann, wie viel Zeit können wir uns sowas nehmen und wie sind Sachen möglich und um das auch mal auf eine realistische Basis zu stellen, wie viel Sachen kann man in welcher Zeit schaffen und wie viel nimmt man sich vor und da kann man sich dann auch ganz gut gegenseitig mit abgleichen.
Ja, und man entdeckt dann halt eben schon, wenn man das auf diese Art macht, dass manchmal hat man doch viel mehr Zeit, als man sich eigentlich vorstellt. Also man wird gar nicht mehr so erschlagen von dem Problem. Manchmal sieht man aber auch, dann will man, wenn man eher zum Träumerischen neigt, dann will man wahnsinnig viel erledigen. Und wenn man dann mal wirklich aufschreibt, wie lange brauche ich denn eigentlich dafür? Was ist denn realistisch? Kann man dann feststellen, das geht aber so gar nicht. Ich muss jetzt wirklich auch sagen, das ist ein wichtigerer Punkt und das ist kein wichtigerer Punkt. Und da habe ich eben diesen Ansatz, manche machen das aus dem Bauch heraus. Ich kann das auch aus dem Bauch heraus. Ich muss nicht jedes Mal eine Liste schreiben, bis ich eine Entscheidung treffe. Da wäre ich ja handlungsunfähig. Aber wenn es dann halt eben wirklich darum geht, sich mal für die Zukunft aufzustellen, gerade bei diesen monatlichen Abgleich, was hat man erledigt, was wollte man erledigt, ist es dann schon gut, wenn man das auch nachvollziehen kann, wenn man einfach sieht, okay, wir haben uns jetzt aufgeschrieben, der Paul wollte 40 Stunden für die Halle der vollständigen Wahrheit arbeiten und dann sieht man ja, also wie viel war denn das jetzt wirklich? So, und dann kann man ja auch feststellen, gibt es Abweichungen, gibt es keine Abweichungen? Und
wie groß ist der Selbstbetrug?
Ja, das kennen wir, glaube ich, auch alle. Ne?
Die gefühlte Arbeitsleistung, dass man sich total angestrengt hat und dann waren es irgendwie 10 Stunden.
Ja. Paul, du hast heute auch eine Liste gemacht, eine ganz wichtige Liste, nämlich die Musikliste für diese Redaktionskonferenz heute Abend. Und ich würde sagen, wir hören gleich mal einen ersten Titel, bevor wir weiter über Listen reden.
Ja, sehr gerne.
Und das ist, du hast ausgesucht, oder ihr beide habt zusammen ausgesucht, ne? The Clash mit Spanish Bombs. Frederik Maurer ist heute zu Gast in der Redaktionskonferenz, Ingenieur für Wasserwirtschaft und begeisterter Listenschreiber. Einige seiner Listen sind gerade in einer Kölner Ausstellung zu sehen. Frederik, was ist denn da das jüngste oder das älteste Werk, so rumgefragt, von dir?
Das älteste Werk ist die Taschengeldliste. Da wird dann eben aufgeschrieben, was ich an Taschengeld bekommen habe, für was ich es ausgegeben habe, Süßigkeiten meistens.
WWF-Sammelkarten.
Hubba-Bubbas.
Wie alt warst du da?
9.
Und die Liste hast du tatsächlich 20 Jahre aufbewahrt?
Ja.
Nicht schlecht.
Aber von denen gibt es noch ganz viele. Also wir haben ja nur Teile ausgestellt, aber das ist das, womit es losging, war die klassische Taschengeldliste. Auch in welche unterschiedliche Spardose Geld dann eingezahlt wurde. Also
in
Geld
die Schlittenkasse.
In die Postkasse. Das waren dann halt unterschiedliche Spardosen, in die dann das Geld kam. Das musste auch notiert werden.
Schwedengeld war da auch. Genau. Stand da auch. Ich habe mir die Ausstellung nämlich mal angeguckt vorher.
Das war das Geld. Das waren dann 30 Pfennig, die ich dann, ich glaube, drei Kronen waren damals eine Mark. Ja, genau. Und dann ist eine Krone halt 30 Pfennig noch wert gewesen. Das habe ich dann zurückgewechselt bekommen nach dem Urlaub.
Franziska, du wolltest was fragen.
Das heißt also, es wurde sozusagen nicht nur aufgeschrieben, also diese Struktur geht bei dir so weit, dass du dann sozusagen auch das Kassensystem auch nochmal ordnest.
So. Also, das habe ich damit geordnet, was ich nicht ausgestellt habe, auch wenn ich die vielen weitergehenden Werke des Taschengeldbuches ausgestellt habe, ist dann, wie ich dann später auch noch Einnahmen- und Ausgabenlisten geführt habe, aber auch unterschiedlichster Art, um überhaupt mal zurechtzukommen, wenn man das erste Geld verdient, was gibt man aus und was gibt man wofür aus, was hat man denn dann für Träume, die man sich verwirklichen will. Was ich ganz lustig fand, da war ich in der Ausstellung am Samstag und hat mich ein Freund gefragt, Mensch Frederik, da hast du ja mal mehr ausgegeben, als du eingenommen hast, was anscheinend bei mir nicht erwartet wird, aber auch dazu bin ich in der Lage.
Das hätte mich jetzt tatsächlich als nächstes interessiert. Glaubst du, dass du dadurch oder dass du durch dieses Aufschreiben irgendwie sparsamer dich verhalten hast, als du es gemacht hättest, wenn du es nicht aufgeschrieben hättest? Oder ist man da kontrollierter in irgendeiner gewissen Form? Oder?
Also, ich glaube schon, dass das zur Sparsamkeit anhält. Auch wenn es dann natürlich Punkte gibt, wo man sich wundert, wie viel man da für irgendetwas ausgegeben hat. Aber ja, dadurch, einfach durch diese ständige Kontrolle, das ist es ja eben schon so ein bisschen, also Selbstkontrolle merkt man eben schon, Mensch, also da hast du jetzt aber für die Sachen sehr, sehr viel Geld ausgegeben oder musstest schon wieder zum Bankautomaten, dann natürlich erzieht man sich damit ein wenig selber. Also ich glaube, es bringt einen schon eher zur Sparsamkeit als zum Verprassen des Geldes, ja.
Kamst du denn wirklich alleine, von alleine auf diese Idee? Weil auf dieser Liste, die ja handgeschrieben ist, ist mir aufgefallen, die ersten paar Zeilen ist eine andere Schrift. Das ist keine Kinderschrift, also, sondern eher so wie von einem Erwachsenen.
Ich wurde schon von meiner Mutter, denke ich mal, angehalten, mit der Liste zu beginnen. Aber es gibt dann, ja, du hast schon recht, es gibt dann 5 Einträge, die sind dann von meiner Mutter gemacht. Und dann alle weiteren habe ich dann selber erstellt. Also das ging dann mir wohl ziemlich schnell in Fleisch und Blut über, dass ich dann gerne eben auch diese Ein- und Ausgabenliste geführt habe. Aber ja, also der Anstoß Kam
von außen.
Kam von außen.
So eine Ein- und Ausgabenliste, führst du die heute auch noch oder hat das dann irgendwann mal sein Ende gefunden?
Also im Moment führe ich, doch, ja klar, ich führe eine Ein- und Ausgabenliste, ja.
Eigentlich eine super Idee.
Ich bin da immer zu faul für.
Ja, aber genau, man macht es dann immer so eine Woche und dann nur noch irgendwie jeden fünften Tag und dann bringt es ja auch nichts mehr. Also.
Du hast ja sogar, ich glaube im Studium war es, ein ganzes Computerprogramm entwickelt, zusammen mit einem Kumpel, glaube ich, ne, für deine Haushaltsausgaben.
Genau, das war dann bei der Verteidigung des Computerprogramms sehr wichtig, dass ich nicht sage, wir haben programmiert, sondern ich habe programmiert, ach so. Was leider der, es ist egal, ich habe ja meinen Abschluss trotzdem vorbei. Bekommen. Ja. Okay. Was ihr dann natürlich aufgefallen ist und sie immer wissen wollte, wer denn dieses Wir ist und ich deswegen eine schlechtere Note bekommen habe. Aber ja, da habe ich ein Haushaltsbuch programmiert. Also da habe ich dann auf einem ganz alten 486er PC eben geschrieben Einnahmenliste, du konntest jeden Wert mit einem Kommentar versehen, dann hat er so ein Sternchen bekommen, damit du nachvollziehen konntest, für was du das Geld ausgegeben hast, also Einnahmen, Ausgaben für Wohnung, Lebensmittel und Konsumgüter. Das waren die vier Spalten dieser Liste und viel komplizierter mache ich es jetzt auch nicht. Also ich schreibe jetzt nicht in Details auf für dies oder für jenes. Ich meine, das trifft es dann im Großen und Ganzen dann schon. Und wenn man es ja mit einem Kommentar versehen kann, dann kann man sich das, dann weiß man ja, für was man das Geld ausgegeben hat. Genau.
Paul, machst du auch so ein Haushaltsbuch?
Das wäre eine gute Idee. Ja. Aber ich, nee, also Ein- und Ausgabenlisten habe ich noch nie geführt. Außer im Urlaub, wenn man zusammen wegfährt und sich überlegt, okay, wer hat eigentlich das meiste Geld ausgegeben, dann.
Aber da überschlägt man es auch auf den Kopf, oder? Oder macht man sich da richtig?
Ja, je nachdem, mit wem man im Urlaub fährt, ist man.
Ist man ein bisschen genauer oder auch nicht.
Sorgt man vor, würde ich mal sagen. Nee, also Ein- und Ausgaben nicht. To-Do-Listen natürlich, die mache ich jeden Tag. Aber
Und brauchst du es auch für deine Arbeit?
Ja, total.
Für was machst du für Listen als Künstler
oder Galerist? Es gibt ja sehr viele Aspekte irgendwie. Wem hat man, muss man antworten, wann? Welche Materialien muss man besorgen, um die Ausstellung aufzubauen? Wann nimmt man sich Zeit, um irgendwie mal einfach Nachmittag zu zeichnen oder zu malen oder was zu recherchieren? Wann schreibt man die Texte? Wann muss man sich mit wem unterhalten, um die Texte schreiben zu können? Also die Ausstellungstexte. Und da ich ja auch zwei Kunsträume habe, ich habe noch, also mit Marlo zusammen habe ich die Halle der vollständigen Wahrheit und dann mit Yvonne Klaassen und Marlo habe ich Karat. Das ist ein weiterer Kunstraum in Köln. Und um diese ganzen Sachen auseinander zu klamüsern, braucht man dann schon eine Liste. Oder ich zumindest. Also ich merke mir das ungern so alles simultan und mache dann nur die Hälfte.
Ja. Aber schreibst du genauso viel Listen wie Frederik oder? Was würdest du sagen?
Das
eher weniger.
Würde ich mir nicht anmaßen, das zu sagen. Also vor allem nicht mit so viel System.
Ihr kennt euch ja auch schon aus der Schule, ihr beiden. War Frederik denn da auch schon? Also war er tatsächlich bekannt dafür, dass er so viele...
Absolut gar nicht. Also
nicht?
Nein. Also das ist jetzt auch keine Sache, die einem im Alltag jetzt besonders auffallen würde. Er ist weder jetzt der unglaubliche Sparfuchs und Knauserer, der nie ein Getränk ausgibt oder so. Also man weiß es halt, wenn man ihn gut kennt und mit ihm zusammen dann auch mal die eine oder andere Liste macht, wo einen dann darauf hinweist, okay, du hast jetzt irgendwie die und die Sachen, die du alle machen willst in diesem Jahr, im kommenden Jahr. Und das sind irgendwie 300 Stunden pro Woche. Das kann irgendwie nicht so ganz hinhauen. An dem Punkt merkt man dann, wie ins Detail das geht. Aber ich habe auch, muss ich sagen, erst bei der Planung von der Ausstellung verstanden, mit welchem Detailgrad und in wie vielen verschiedenen Formen er diese Listen führt und zu welchen Zwecken. Das war mir vorher auch nicht so klar. Ich kannte ein paar, ich kannte die Weinliste und die verschiedenen Einkaufslisten und Angebotslisten, die er führt und irgendwelche verschiedenen Sonderangebote verglichen hat früher, um die besten Preise unabhängig von den Suggestionen des Supermarktes herauszufinden.
Das ist eine coole Liste, über die müssen wir noch ausführlicher sprechen nachher. Aber Franziska, du wolltest erstmal.
Genau, eine Sache. Ich habe jetzt bei euch beiden so rausgehört, diese Liste, wie strukturiere ich meinen Tag? Oder ein Tag hat 24 Stunden und wie kann ich den aufteilen, um ihn zu nutzen? Weil du gerade sagtest, irgendwie 300.000 Projekte oder in Hilft denn auch so eine Liste, dass man da mal ein bisschen entspannter ist? Also wir haben ja irgendwie, glaube ich, alle das Problem, oder ich zumindest das, dass ich immer wahnsinnig viel machen will und dann total enttäuscht bin, wenn ich irgendwie nicht mal die Hälfte davon schaffe. Wird diese Enttäuschung weniger, wenn man sich eine Liste macht und da so ein bisschen realistisch sieht, was man eigentlich alles unterbringen kann?
Also ich glaube, das entspannt wahnsinnig. Wenn man dann halt, also wenn ich das mache, mich entspannt das, wie es für jemand anders geht, wage ich mir überhaupt gar nicht zu sagen. Man sieht halt wirklich, okay, der große Berg an Sachen, die ich gerne erledigen will, sind eigentlich auch nur kleine einzelne Scheiben, die ich genauso Stück für Stück abarbeiten kann. Und man hat halt nicht dieses, also merke ich auch manchmal, ne? Dann hat man sehr, sehr viel zu tun und ist immer wie blockiert, ne? Dann fängt man an und wurschtelt in der einen Ecke rum und wurschtelt in der anderen Ecke rum. Und 4 Stunden später sitzt man da, trinkt einen Kaffee und denkt nur, oh Gott, ich habe ja überhaupt nichts geschafft. Und wenn man aber sich das wirklich klar vor Augen hält, also gestern war wieder so ein Tag, da hätte ich mal gut eine Liste gebraucht. Da musste ich arbeiten und habe halt gemerkt, Mann, das ist so viel zu tun. Und jetzt noch diesen Morgen bist du dann ganz früh wach und Mittwoch fährst du in Urlaub. Und irgendwie hatte ich genau diese Situation, wo ich dann mal rausgegangen bin zum Arbeiten. Das mache ich zum Beispiel auch ganz selten, dass ich jetzt mir einen Kaffee setze und da arbeite oder so, weil wird man eh nur abgelenkt. Da hätte ich auch eine Liste gut gebraucht. Und dann habe ich mich aber abends dann wirklich irgendwann da hingesetzt und gesagt, okay, jetzt guck doch mal, was wirklich wichtig ist. Bin dann meine To-Do-Liste durchgegangen, die ja, glaube ich, hier jeder im Raum hat. Und habe dann gesagt, okay, die und die Punkte sind jetzt wirklich wichtig. Da setze ich mich jetzt dran, die muss ich wenigstens anschieben. Und dann habe ich schon den Eindruck, dass man mehr Ruhe ins Schaffen reinbringt und dadurch dann natürlich auch mehr schafft.
Also für mich ist es so, dass also das Kunststudium bereitet jetzt nicht unbedingt so auf logistische Aspekte vor. Das ist schon sehr wichtig, gerade wenn man verschiedene Sachen macht und kreative Sachen macht, dass man auch den Freiraum hat, die mit genügend Zeit zu machen, weil die ergeben sich ja nicht unbedingt dann auf Knopfdruck. Und dann diesen ganzen logistischen und organisatorischen Kram einfach so einzuteilen, dass man den Freiraum hat, dann die Projekte zu machen mit der Liebe zum Detail und dem Spaß auch, den es braucht. Dazu hilft es halt, so eine Struktur da reinzubringen. Und ob die jetzt auf einer Liste steht oder im Kopf ist, manche Leute können das sicherlich auch im Kopf. Aber sich einfach ein klares Bild davon zu machen, was muss getan werden, was sind die äußeren Anforderungen oder die ich mir selbst setze und wo sind die Freiräume? Weil für mich sind ja letztendlich die Freiräume das Entscheidende, in denen ich die Sachen mache, die mir am meisten bedeuten und Spaß machen. Und dazu ist es super wichtig, eine Struktur und ein klares Bild zu haben, was muss gemacht werden.
Jawohl. Und wir fahren jetzt, glaube ich, erstmal weiter fort in der Musikliste. Als nächsten Song habt ihr euch ausgesucht von Third World. Oh Gott, Englisch. 96 Degrees in the Shade. Wir reden über Listen heute in der Redaktionskonferenz bei D-Radio Wissen. Hier im Studio sind Thomas Ruscher aus der Online-Redaktion, Franziska Zecher aus den Nachrichten und unsere beiden Gäste, Frederik Maurer und Paul Leo, die zusammen eine Ausstellung mit lauter Listen konzipiert haben. Zurzeit zu sehen in der Kölner Off-Galerie Halle der vollständigen Wahrheit. Wir haben vor dem Lied schon mal eine ganz spezielle Liste angesprochen, kurz, die mich auch sehr beeindruckt hat. Auch wenn ich erstmal, ehrlich gesagt, als ich so davor stand, nicht so viel damit anfangen konnte, erst als ihr mir dann den Hintergrund gegeben habt. Also ich beschreibe das erstmal, es war ein kariertes Heft einfach. Vorne drauf stand Frederik Maurer 10b und drin eine Auflistung von vor allem Getränkemarken, vor allem alkoholischer Getränkemarken und daneben Datum, glaube ich, und Preis.
Den Preis pro Liter. Das ist
Preis pro Liter.
Das ist wirklich wichtig, weil ansonsten...
Was war das für eine Liste? Erklär.
Also in der Liste habe ich eben die Angebotszettel, die mir damals in der 10b zur Verfügung standen, also der örtlichen Supermärkte, angeschaut und versucht zu verstehen, wann gibt es denn wo ein Sonderangebot Und das habe ich dann erstmal aufgeschrieben. Und dann, also jedes mögliche Getränk, dann ausgerechnet, wie hoch der Preis pro Liter ist, um dann zu gucken, wie sehr verändern sich denn die Preise überhaupt und kehren die Sonderangebote nicht in einer Regelmäßigkeit wieder, sodass man gar nicht anfangen muss, in Aktionismus zu verfallen. Und wenn jetzt ein Sonderangebot ist und dann ein bestimmtes Getränk günstig zu erstehen ist, man dann Einkaufswagen voll damit nach Hause transportieren muss. Sondern man stellt dann irgendwann fest, ach ja, in 2 Wochen im anderen Supermarkt wird es genauso billig sein und man muss sich überhaupt nicht stressen. Man muss auch gar nicht den Sonderangeboten folgen. Also man kann die dann einkaufen, aber man muss, die kommen eh wieder. Also
das ist tatsächlich so.
Das ist einfach so.
Bewiesen.
Also von dir. Von meiner Liste damals 10B. Bewiesen. Ja. Und das ist auch einfach, ja, ich weiß nicht, was der Supermarkt damit bewirken will, ist mir jetzt relativ egal geworden. Ich weiß halt eben nur, die Angebote kommen in einer bestimmten Regelmäßigkeit. Früher habe ich das auch wirklich ganz genau gewusst, in welcher Woche jetzt wieder das Getränk günstig sein musste, dass man schon eine Woche vorher sagen konnte, okay, in dem Supermarkt wird es jetzt einfach wieder zu dem Preis zu kaufen, dann lass uns doch lieber noch eine Woche warten.
Ist eigentlich ein Beispiel dafür, dass man ein System erstmal irgendwie verstehen möchte oder erstmal sich erschließt, dann versteht und dann für seine Zwecke nutzt. Ist das das, was du oder was ihr zusammen auch zeigen wolltet mit eurer Ausstellung, dass man Listen für sowas benutzen kann?
Es geht ja erstmal darum, also die Liste ist ja eine Form der Strukturierung und eine Analyse erstmal. Oder eine Analyse wird durch sie möglich. Und die Ausstellung stellt ja, oder die Idee von der Ausstellung war, einen geistigen Raum darzustellen. Also wie kann man sich im Denken auf eine bestimmte Art und Weise bewegen und wozu führt das im Positiven wie im Negativen? Und und dann die Durchdringung von so einem System, wo man ja eher durch verführt werden soll, Entscheidungen zu treffen, die für einen nicht so günstig sind. Ich denke, da haben die meisten Supermärkte ein Interesse dran. Und auch alle möglichen anderen kommerziell ausgerichteten Betriebe.
Payback.
Genau.
Listen oder sowas, ja.
Und dass dadurch ein Freiraum entsteht, dass man sagen kann, ja, okay, was jetzt ihr mir vorgaukeln wollt, was jetzt schlau für mich ist, das ist mir egal, sondern ich kann sehen, ich habe es verstanden, wie es funktioniert. Und man sagt ja irgendwie, oder es wird einem auf den Eindruck vermittelt, man kann die Welt gar nicht mehr verstehen und es ist alles so komplex, man kann eigentlich nur noch intuitive Entscheidungen treffen. Und intuitive Entscheidungen sind natürlich auch super wichtig und vielleicht die allerwichtigsten. Aber man kann natürlich in bestimmten Bereichen, wo man gerne eine Entscheidung treffen würde, die auf einer faktischen Grundlage am besten getroffen wird, die dann auch fällen, wenn man vorher sich genügend einarbeitet und eindenkt.
Wäre ein anderes Beispiel dafür, eine andere Liste, die man auch sehen kann in der Ausstellung, wo Frederik sich Gedanken gemacht hat, wie er mit möglichst wenig Aufwand zu einem möglichst guten Abischnitt kommt. Würdest du das auch so da reinordnen? So
ja, das
System verstehen und dann.
Ja, das ist eigentlich noch perfider als die Supermarktlisten.
Noch listiger.
Weil er es geschafft hat, eigentlich mit nur den Fächern, die er sowieso gerne mochte, ein sehr gutes Abitur zu machen, weil er verstanden hat, okay, ich kann das und die und die Fächerkombination gibt es, die Punkte, Wertesystem gibt es, also die Leistungskurse zählen so und so viel ein, die Grundkurse so und so viel und die Abiturklausuren wie auch immer und sich dann einfach überlegt hat, okay, wo muss ich wie viel leisten, um zu der Note zu kommen, wo ich hin will, und wo ja die meisten Leute dann davor stehen und denken, Abitur, ich muss mich jetzt total anstrengen und möglichst viel leisten und die letzten 3 Wochen möglichst nicht schlafen und viel Kaffee trinken und dann habe ich ganz viel geschafft. Und das geht dann in dem Studium wieder so und
so ein Typ bin ich.
Und setzen sich ja die wenigsten Leute hin und sagen dann, okay, wie funktioniert's eigentlich und wie kann ich vielleicht auch das System ein bisschen austricksen? Und das würde ich mal behaupten, hat er da ziemlich gut geschafft. So haben sich die Macher des Systems bestimmt nicht vorgestellt.
War das auch deine Motivation bei dieser Liste?
Also ich wusste, dass ich auf dem normalen Weg keine Chance habe, ein sehr gutes Abitur zu machen. Also musste ich mir ja was einfallen lassen. Und dann habe ich halt wirklich mit einem sehr guten Freund von mir haben wir uns hingesetzt und versucht zu verstehen, welche Fächer muss ich wann nehmen, damit sie wie in die Abiturnote einzielen. Also wie schaffe ich es, dass ich möglichst schnell Mathematik abwählen kann? Wie schaffe ich es, dass ich in Deutsch keine Klausuren mehr schreibe und meine mündlichen Noten trotzdem noch fürs Abitur zählen? Wie kann ich meine Stärken also möglichst nach vorne bringen und meine Schwächen irgendwie versuchen mit den gegebenen Möglichkeiten, denn das lässt oder liest das System damals zu, versuchen die Schwächen möglichst auszublenden, also notenschnitttechnisch auszublenden. Hm. Und das hat dann erstaunlich gut geklappt.
Hast du deinen angestrebten Schnitt denn erreicht? Nee,
habe ich nicht. Also,
warum? War ein Fehler in der Liste? Oder
nee,
warum?
Es war kein Fehler in der Liste. Es waren sehr viele Fehler in der letzten Bio-Klausur. Und da war ich dann furchtbar traurig. Also ich fahre eine Ente und die Ente hat vorher meiner Mutter gehört. Die hat gesagt, wenn du ein besseres Abitur hast als dein Bruder, dann kriegst du die Ente geschenkt. So. Und alles lief auf Kurs. Das ist auch das, was man in der Ausstellung sieht. Also es gab da auch ein Notencontrolling. Also wann ich jetzt also etwas mehr Gas geben musste, weil natürlich die ein oder andere Note nicht ganz dem entsprach. Und alles, also ich sag mal, das Schiff lag auf Kurs. Ja, und dann kam der Eisberg, der das Ganze zum Kentern gebracht hat. Ich hatte mir da noch so einen waghalsigen Plan überlegt, wenn ich 3 mündliche Prüfungen dann noch ablege, um meine Noten zu verbessern, hätte es auch noch klappen können. Aber ich glaube, die Lehrer hatten keine Lust auf 3 mündliche Prüfungen und dann konnte ich meine Erdkundenote nicht in dem Maße verbessern. Aber das würde jetzt zu viele Details bringen. Also ich habe es nicht geschafft, aber ich habe
mit sehr
wenig Aufwand ein sehr gutes Abitur gehabt. Und was ich so spannend fand, war dann danach, wenn ich dann Nachhilfe gegeben habe, habe ich nicht gefragt, wo bist du schlecht oder was müssen wir jetzt in Mathe machen, was macht ihr gerade Bruchrechnung, sondern erstmal, okay, lass uns doch erstmal gucken, was ist denn überhaupt wichtig, wo bist du denn überhaupt gut, wie kriegen wir denn möglichst ein gutes Abitur jetzt hingezaubert, also bei welchen Lehrern gehst du gerne in den Unterricht, welche Fächer liegen dir, um erstmal so eine Grundruhe reinzubringen und dann nicht wieder 7 Baustellen löschen zu müssen, die, aber ich bin noch in Deutsch und Mathe und Englisch gefällt mir auch nicht, da findet man sofort eine Lösung, wie man irgendwie wenigstens eins von den Fächern dann ausschließen kann. Und dazu muss man aber halt eben diese Studienordnung
sich mal vornehmen
und verstehen, genau.
Du hast aber schon deine Lehrer als Persönlichkeiten mit einberechnet in diese ganze...
Ja, selbstverständlich.
Okay, weil das ist ja auch immer so. Also ich habe ja Leistungskurse nach Personen teilweise gewählt.
Ja. Nee, das war zwingend notwendig. Also ich war wirklich in der 10. Klasse ein mieser Schüler. Ich habe 10 Fünfen hintereinander geschrieben in allen möglichen Fächern, die mir vor den Kulli kamen. Also ich war ein Graus. Also
vielleicht muss man auch dazu sagen, diese Listen, das hört sich jetzt, wenn man das nicht gesehen hat, ja so an, als wäre das irgendwelche fein säuberlich geführten Listen, die in astraler Schönheit da vor einem stehen. Aber diese Abiturliste ist irgendwie auf der Innenseite von so einem Aktenordner und irgendwie auf irgendeinem Zettel sind alle krumm und schief und irgendwie. Und mit irgendwelchen Notizen noch dazu und die gar nichts damit zu tun haben. Also wenn man diese Listen sieht, merkt man auch, okay, dieser Mensch hat noch andere Interessen als jetzt irgendwie Zahlen. Diese Menschen gibt es ja auch, die Hauptinteresse Zahlen haben, aber man merkt, es ist irgendwie in der Situation entstanden und ist jetzt keine manisch auferlegte Sache.
Du hast jetzt so ein bisschen ein Vorurteil, ne, angesprochen, was, glaube ich, viele haben, wenn sie hören, irgendwie jemand, der sein Leben lang Listen schreibt, alles in Listen führt und sich irgendwie merken muss. Als ich vorhin einer Kollegin erzählt habe, wer heute Abend zu Gast ist, meinte sie erst so, ist das krankhaft? Listen schreiben. Also, weil wir haben jetzt ganz viel gehört über das, was Listen gut können, wie uns Listen helfen können. Aber manchmal sind vielleicht Listen gar nicht so hilfreich oder vielleicht hindern sie uns auch. Ich habe mal in der Redaktion rumgefragt, wie die Kollegen denn eigentlich Listen finden. Das ist noch die nächste Umfrage in die Technik. Die Listen pro oder contra. Das hören wir uns jetzt mal an.
Oh, Listen finde ich eher lästig, weil ich dann selber das Gefühl habe, ich muss was abarbeiten Also, dass ich mich selber so unter den Druck setze.
Also ich finde Listen eigentlich total furchtbar, aber es geht halt manchmal nicht ohne.
Na, weil man meistens halt tausend andere Sachen noch im Kopf hat und dann hat man was, woran man sich festhalten kann und so eine Gedankenstütze. Ja, vielleicht ist das auch der Anfang vom Ende und man unterstützt damit die Demenz. Ich weiß nicht.
Listen helfen einem einfach, die Übersicht zu behalten.
Ich finde Listen wirklich doof, weil das ist, ich finde Leute, die horten und horten und wenn man nicht mal isst, was hat man davon? Die Listen, ja toll, aber es liest sich keine Sau mehr durch.
Ein harsches Urteil ganz am Ende von dem einen Kollegen, wobei der auch ein bisschen geschummelt hat. Also ich weiß von dem, dass der auch Themenlisten immer rumschickt. So. Also so ganz ohne Listen macht er es auch nicht. Aber kannst du das nachvollziehen, Frederik, als begeisterter Listenschreiber, dass manche, das so ein ambivalentes Ding ist irgendwie. Listen, einerseits braucht man sie, aber andererseits sind sie irgendwie doof.
Listen machen nicht gerade frei. Also das würde ich nicht schon sagen.
Also, aber wir haben ja gerade besprochen, dass es
wenn du das nicht
Freiräume
magst,
schafft.
Ja, manchmal. Aber wenn du das nicht magst und aber musst, dann engen die dich ein, was wir ja auch eben gehört haben. Also wenn man nicht so tickt, dann ist eine Liste natürlich was. Oh Gott, das muss ich abarbeiten. Oder was ich auch gehört habe in der Ausstellung, da habe ich Angst vor. Oder Listen finde ich doof. Also ich kann das verstehen, wenn man so nicht funktioniert, wenn man das im Kopf löst oder die Probleme freier angeht oder einfach gerne aus dem Bauch heraus entscheidet, dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass so eine Liste ziemlich hinderlich ist. Kriegt man auch bei der Arbeit mit, wenn, ah, jetzt musst du aber noch das, die und die Punkte abarbeiten, bevor du das überhaupt rausschicken kannst. Also auch so eine Kontrollliste abarbeiten, finden manche Leute Horror.
Also, es gibt bestimmte Listentypen und eben Leute, die damit nichts anfangen können vielleicht.
Ich glaube, es gibt Leute, die können das einfach gut für sich akzeptieren. Manchen macht es wahnsinnig Spaß, wie mir. Und andere denken nur, oh, jetzt muss ich diese doofe Liste auch noch abarbeiten, nur damit ich hier irgendwie das Angebot XY abgeben kann.
Auf Facebook hat uns ein Hörer geschrieben, je mehr er versucht, mit Listen zu arbeiten, desto mehr vergisst er, was er eigentlich machen wollte. Kann man Listen können? Muss man ein Talent dafür mitbringen, um ordentliche Listen zu führen und die auch zu befolgen?
Ich glaube, das ist ziemlich einfach. Also man muss, das Entscheidende ist ja nicht, dass man einfach auf eine Liste aufschreibt, was man tun oder lassen will, sondern dass man ja wirklich versteht, also man muss ja ein Ziel haben und das schreibe ich halt in Listen auf und andere verfolgen das Ziel anders. Aber mir fällt es dann wahnsinnig leicht, weil ich kann auch in der Liste dann die einzelnen Schrittfolgen bis zur Lösung des Problems mir aufschreiben. Und
aber vielleicht wirklich, weil du ein Talent dafür hast oder weil du irgendwie eine spezielle Art zu denken hast.
Ja, denn es ist strukturiertes Denken und das ändert sich jetzt erstmal nicht schlagartig, wenn man eine Liste führt. Du siehst dann ja auch, die Liste wird dann wahrscheinlich nicht so wahnsinnig strukturiert und vorausschauend sein von jemand, der es nicht gewohnt ist, wie jetzt von jemand, der wirklich sich im Detail gerne mit Dingen beschäftigt.
Ich könnte mir vorstellen, dass es halt auch manchmal, lange dauert, eine Entscheidung zu treffen, wenn man erstmal alle möglichen Folgen durchgeht, abwägt, eine Liste macht mit Pro und Contra zum Beispiel, als einfach zu sagen, hier, da habe ich jetzt Bock drauf, mache ich.
Also ich glaube halt wirklich, ich meine, bei mir hat es auch mit den einfachen Listen angefangen. Jetzt kann ich ganz komplizierte Listen beherrschen. Also ich glaube, man muss sich halt auch einfach mal dann eingestehen, okay, wenn ich versuche, nach diesem Schema zu arbeiten, kann ich nicht gleich bei der Wahnsinns-Pro- und Kontraliste. Pro- und Kontralisten sind unglaublich schwierig, weil du schreibst ja nur, wenn man die klassischen nimmt, hast du links Pro und rechts Kontra oder andersrum, das kann man sich ja aussuchen. Schreibst ja einfach irgendwas drauf, so.
Ohne was machst du denn damit?
Ohne Wertung, ohne alles. Einfach Argument von vorne bis hin. Ich bin mit Pro- und Kontralisten. Das finde ich wahnsinnig schwer, die auszuwerten. Ja, wie werte ich denn jetzt irgendein Argument, was ein starkes oder ein schwaches sein kann? Also das finde ich ganz kompliziert. Und wenn man damit anfängt, das wäre auch so mein Versuch, ist dann lieber erstmal, mach doch mal eine einfache Liste. Also ich bin mit einem Freund rangegangen und wir haben mal versucht, so ein bisschen Struktur in bestimmte Dinge reinzubekommen, wo ich auch wusste, der arbeitet nicht gerne mit Listen. Dann habe ich mir ein DIN A4-Blatt genommen und eben die 15, 20 Punkte aufgeschrieben, die ich dann für wichtig empfunden habe. Und dann sind wir einfach hingegangen und haben gesagt, okay, jetzt machen wir mal eine Priorität. Die, also habe ich nicht ich vergeben, sondern die hat er vergeben. So. Und zack, hast du eine erste Liste, wo du wirklich sagst, okay, das habe ich jetzt zusammen erstellt. Ich habe die Punkte, die wichtig sind, aufgeschrieben und habe dann einfach mal das versucht zu priorisieren. Und dann ist schon, da ist schon die erste Liste da, dann kannst du danach abarbeiten und dann geht es in leichter, finde ich.
Ich denke auch, entscheidend ist, wofür man eine Liste überhaupt einsetzt. Also wenn man, wir hatten eben darüber geredet, wie, wenn man in den Urlaub fährt und dann eine Liste hat, was man alles erledigen will und was man alles am Tag erleben will, wäre für mich das jetzt, und für den Fred auch, eine, denke ich mal, eine falsche Liste, also die Liste, die einem nicht gut tut, weil das raubt ja jeglicher Spontanität.
Zu und sehr einengt.
Ich glaube, man es funktioniert da gut, wo man wirklich einen Raum hat, einen geistigen Raum, den man auch strukturieren kann. Das ist jetzt bei Preisen und verschiedenen Arbeitsschritten und so, das kann man strukturieren. Und manche Sachen kann man aber einfach nicht strukturieren, aber das macht nicht so viel Sinn, weil die wichtigen Sachen, die da passieren, halt aus dem Bauch heraus passieren müssen. Und es wäre jetzt genauso, wie wenn ich jetzt mir so eine genaue Arbeitsliste machen würde, wie ich jetzt ein Bild male oder wie ich zeichne oder was auch immer. Das funktioniert einfach nicht, weil die Sachen müssen sich ergeben. Und ich glaube, die Listen fangen dann an, einen einzuschränken, wenn man irgendwie versucht, so einen Kontrollwahn auf alle Bereiche auszudehnen. Aber wenn es darum geht, wirklich was zu strukturieren, was gegeben ist, damit man sich überhaupt mal orientieren kann, ist es sinnvoll.
Jawohl. Frederik, wie gehst du denn eigentlich damit um, wenn Leute in der Ausstellung sind und, wie du es eben erwähnt hast, sagen, boah, nee, das wäre nichts für mich und das ist, das macht mir Angst.
Also das fand ich, also ich habe da versucht, das mit lange und stetigem Erklären, also zu beschreiben, was ich daran nicht finde, dass man, oder warum ich finde, dass man davor nicht Angst hat. Also bei dem letzten, das war wirklich so mit der letzte Besucher, den ich dann rumgeführt habe, habe ich gemerkt, oh Gott, je mehr ich erzähle, desto schlimmer wird's. Und er findet Listen einfach nur noch fürchterlicher. Da kann ich dann auch nichts machen. Ansonsten habe ich halt schon gemerkt, die Leute haben sich oft dann schon wiedergefunden in den Listen. Also auch so, ach ja, ich habe ja auch mal so eine Liste gemacht und mir einer erzählt, ich habe eine Liste gemacht, da habe ich mir aufgeschrieben, was ich abends anziehen muss, damit ich gut aussehe. Da weiß ich genau, welche Kleidungsstücke ich kombinieren muss. Ach, das ist eine schöne Liste. Also die würde ich mir jetzt nicht machen, aber ist ja durchaus was. Das gibt ja auch eine gewisse
erfüllt
Sicherheit.
Erfüllt seinen Zweck.
Ja, erfüllt seinen Zweck, genau.
Wir reden über Listen heute in der Redaktionskonferenz bei die Radio Wissen. Gleich um 19 Uhr machen wir einen ausführlichen News-Talk mit Franziska Zecher, die sich gerade noch mal, keiner hat es gemerkt, vorbereitet hat und jetzt wieder bei uns im Studio ist. Und bis dahin würde ich sagen, hören wir noch ein bisschen Musik, die unsere beiden Gäste ausgesucht haben. Und zwar von Curtis Mayfield, Move On Up. Heute mit Franziska Zecher unter anderem aus der Nachrichtenredaktion und die hat jetzt für uns den Überblick über die Nachrichten des Tages.
Ja, der Nachrichtentag war heute eigentlich ein wirklich schöner Nachrichtentag, also eigentlich das, was man sich so als Nachrichtenredakteur wirklich wünscht. Einfach deshalb, weil wir viele verschiedene interessante Themen hatten und dadurch auch immer sehr schön durchwechseln konnten. Also nicht stundenlang immer mit dem gleichen Thema aufmachen mussten. Das ist ja eine Sache, die uns als Nachrichtenredakteure doch immer manchmal wieder quält, wenn nicht wirklich nichts Neues passiert, aber kein anderes Thema so stark ist, dass man es mal nach vorne ziehen kann. Also wir konnten viel schreiben, hatten viel zu tun, aber eben auch immer wieder neue Aspekte. Und jetzt will ich gleich mal anfangen mit den wichtigsten Themen, also das wichtigste Thema heute, genauso wie eigentlich schon in den letzten Tagen, waren die Proteste gegen das Anti-Islam-Video, die wir schon in der ganzen muslimischen Welt seit einigen Tagen haben. Wir haben da uns mehrere Aspekte angeguckt. Ein Aspekt davon ist, dass es ja jetzt auch in der deutschen Politik diskutiert wird, ob dieses Video, dieses Anti-Islam-Video auch in Deutschland gezeigt werden darf oder nicht oder ob so eine Darstellung verboten werden soll. Und die Befürworter, also zum Beispiel Außenminister Guido Westerwelle und auch Bundeskanzlerin Angela Merkel, sagen, dadurch würde die Gefährdung der öffentlichen Ordnung verhindert, wenn man das eben verbieten würde. Andere, zum Beispiel, also SPD und Grüne wiederum, sagen, es darf auf gar keinen Fall verboten werden, dieses Video in Deutschland zu zeigen, denn das wäre dann eine voreilige Einschränkung der Meinungsfreiheit. Soweit also die Diskussion zu diesem Thema hier in Deutschland. In der muslimischen Welt gab es auch heute wieder viele Proteste. So gab es gewaltsame Proteste in Pakistan, im Jemen, auf den Philippinen, in Indonesien. Also da gab es auch wieder Straßenschlachten und Zusammenstöße mit der Polizei. Und da mussten die Polizisten aufpassen, dass die nicht auf die Konsulate von den USA gezogen sind und auf die Botschaften. Also auch heute wieder sehr viel los dort. Eine Meldung, die uns jetzt noch gerade erreicht hat, eine Eilmeldung ist, dass Pakistan beschlossen hat, dass dieses Video in Pakistan nicht auf YouTube gezeigt werden darf. Also es gab ja schon einige andere Länder, die gesagt haben, wo YouTube gesagt hat, hier wollen wir das nicht zeigen. Hier wird das gesperrt und das eben jetzt auch in Pakistan. Also das ist das wichtigste Thema eigentlich heute. Den ganzen Tag.
Und Franziska, sind das eigentlich alles gesicherte Meldungen? Also das ist jetzt nicht so wie in Syrien oft, dass man nicht weiß,
nee, das sind tatsächlich alles. Das sind eigentlich alles gesicherte Meldungen, weil das sind alles Länder, wo auch wo wir Korrespondenten haben, die dort arbeiten können und die, wo wir davon ausgehen, genau. Und natürlich auch da haben wir immer mehrere Agenturen als Quellen. Also wir beziehen uns da nicht immer nur auf eine einzige, sondern wir gucken, dass wir da mehrere Agenturen davon haben. Aber du hast mir gleich die wunderbare Brücke geschlagen nach Syrien. Das war nämlich natürlich heute auch wieder Thema bei uns. Und zwar hat die UNO mitgeteilt, dass die Gewalt und Menschenrechtsverletzungen immer weiter zunehmen. Also man fragt sich manchmal so ein bisschen, wie weit soll es eigentlich noch zunehmen? Und der UNO-Menschenrechtsrat hat eine Liste vorgelegt mit Verdächtigen, die Menschenrechtsverletzungen begangen haben sollen. Das Interessante dabei ist, es geht nicht nur um Sicherheitskräfte des Regimes, sondern auch um Aufständische, die vermutlich Menschenrechtsverletzungen begangen haben. Und da gab es jetzt eben diesen Appell des UNO-Menschenrechtsrates an den UNO-Sicherheitsrat zu entscheiden, dass diese Leute vor den Internationalen Strafgerichtshof kommen müssen, damit ihnen dort der Prozess wegen Menschenrechtsverletzungen gemacht werden kann. Ja, also das auch eben ein sehr wichtiges Thema heute bei uns. Ein weiteres Thema, das wir gemacht haben, die Regierung in Burma, wir erinnern uns, dass es dort einige Reformbestrebungen seit einigen Monaten gibt. Und jetzt ist erneut eine Ankündigung gekommen, dass wieder Häftlinge freigelassen werden sollen. Also es gab in den letzten Monaten schon mehrere Amnestien für Gefangene in dem Land. Jetzt wieder eine neue. Es sollen 514 Häftlinge freigelassen werden. Darunter sollen sich auch Ausländer befinden. Da wird es wahrscheinlich im Laufe des morgigen Tages noch mehrere Details geben. Interessant dabei ist, dass die EU-Kommission sich heute auch dafür ausgesprochen hat, dass sie diese Reformanstrengungen von Burma, gut, ich sage es jetzt mal ganz salopp, belohnen will. Und zwar sollen Handelsbeschränkungen für Burma nach Europa fallen. Das wünscht sich zumindest die EU-Kommission, dass die also wieder leichter Waren hier nach Deutschland exportieren können. Und diesem Ansinnen müssen allerdings noch die EU-Mitgliedsländer und das Europaparlament zustimmen. Also das kann jetzt nicht die EU-Kommission alleine machen, aber die haben das zumindest schon mal angestoßen. Und jetzt hoffen sie, dass sie von den anderen beiden wichtigen Gremien unterstützt werden, damit das Realität werden kann. Dann noch ein Thema bei uns. Heute vor einem Jahr hat die Occupy Wall Street Bewegung in New York ihren Anfang genommen. Und aufgrund des Jahrestages heute gab es dort eine Demonstration in New York, an der ungefähr 600 Menschen teilgenommen haben. Die Polizei ist auch diesmal wieder eingeschritten, also es wurden 10 Menschen festgenommen. Und vielleicht ganz kurz nochmal zur Erinnerung, also diese Occupy Wall Street Bewegung hat eben vor einem Jahr ihren Anfang genommen in New York und hat sich dann in relativ kurzer Zeit auf sehr viele große Städte auf der ganzen Welt ausgebreitet. Den absoluten Höhepunkt hatte sie in New York im November 2011, da haben nämlich an einer Demonstration 30.000 Menschen teilgenommen.
So jetzt viel, nur noch 600.
Jetzt nur noch 600, genau. Jetzt habe ich noch ein paar Themen dabei, die wir heute nicht gemacht haben. Zum einen haben die Koalitionsgespräche in den Niederlanden begonnen. Da waren ja jetzt gerade Wahlen. Da haben wir gesagt, wir beschäftigen uns mit diesem Thema, wenn wir genau wissen, welche Koalition zustande kommt. Das kann noch eine Weile dauern, das werden wir sehen, aber dann melden wir es. Dann hat die Europäische Union bestätigt, dass es neue Atomgespräche mit dem Iran gibt. Das ist auch erstmal nur eine Bestätigung. Ja, diese Gespräche finden im Wochenrhythmus alle Wochen wieder statt. Da warten wir auch darauf, was dann im Ende dabei rauskommt. Ein Thema, was sehr tragisch ist, und zwar in Aserbaidschan hat es einen Brand in einem Einkaufszentrum gegeben. Haben wir uns trotzdem dagegen entschieden, sowas zu machen, weil das sind solche Themen, die würden wir wahrscheinlich, wenn es in Deutschland wäre, auch nicht unbedingt machen. Ja, deswegen haben wir dieses Thema erstmal auch nicht gemacht. So, und dann war die Kollegin in der Nachrichtenredaktion so nett und hat mir noch ein kleines Wetter mitgegeben, das ich nun ganz kurz vortragen will. Und zwar ist es ein Wetter, in dem es auch, wie in der Redaktionskonferenz, um Listen geht. Also ich fange mal an. Im italienischen Cerro Branco ist das sonnig bei 25 Grad Celsius. Bedeckt ist der Himmel in Two Hills in Kanada, dort 9 Grad. In Burkina Faso liegt Tenkodogo, teilweise bewölkt bei 26 Grad. Klar ist der Nachthimmel in der australischen Stadt Null Arbor bei 9 Grad. Ein Ort namens Seven findet sich in Mosambik, dort ein paar Wolken und 23 Grad. Und im hessischen Einhausen klarer Himmel bei ebenfalls 23 Grad. Und jetzt sollte ich vielleicht noch sagen, wieso hier lauter Zahlen sind. Weil die Kollegin gesagt hat, okay, Listen haben häufig mit Zahlen zu tun und deswegen ist es ein Zahlenwetter geworden. Ja, also so viel aus der Nachrichtenredaktion.
Vielen Dank, Franziska Zecher. Frederik, wie fandest du diese, als Listenfachmann, wie fandest du diese Wetterliste?
Ich fand es vor allem spannend, was es für Orte gibt, von denen man noch nichts gehört hat. Also das hat mir gut gefallen, ja.
Wir machen gleich weiter mit einem weiteren immer wiederkehrenden Programmpunkt hier in der Redaktionskonferenz. Neben dem News Talk lösen wir auch immer unser tägliches Hörrätsel, das Aerobic, auf. Und das macht jetzt der Kollege Thomas Ruscher.
Ja, in unserem heutigen Aerobic wird es wieder mal musikalisch. Wir hören gleich eine Melodie, eine ja sehr bekannte Melodie, die können wir wahrscheinlich alle mitpfeifen. Und wir hören einen ins Deutsche übersetzten Songtext. Das Problem ist, Text und Musik, die haben beide nichts miteinander zu tun. Und wir sollen herausfinden, ja, welche Songs werden uns denn da vorgespielt. Und ein kleiner Tipp ist erlaubt, das Aerobic heißt frankophil.
Kommen Sie rein, mein Herr. Setzen Sie sich zu mir. Es ist so kalt da draußen. Wärmer ist es hier. Schalten Sie ab, mein Herr. Machen Sie sich's bequem. Die Beine hoch, mein Herr. Und raus mit dem Problem. Ich kenne Sie, mein Herr. Sie sahen mich nie vorher. Ich bin ein Hafenmädchen. Ein Schatten und nicht mehr. Ich streifte Sie nur kurz, als Sie vorübergingen. Oh, wie waren Sie stolz. Sie schwebten über den Ding. Der Schal um ihren Hals, er war aus reiner Seide. Sie glichen einem König in seinem edlen Kleide. Wie einen Sieger sah ich sie mit jener Dame aufmarschieren. Mein Gott, wie schön sie war. Mein Herz begann zu frieren.
Das war das Aerobic, frankophil, zwei, ja, nicht ganz französische Lieder, aber zumindest von der Sprache her. Gut, das Lied haben wir, glaube ich, alle erkannt.
Frederik, komm, rate mal. Nee?
I love to dance, irgendwie so heißt es, glaube ich.
Paul,
ich habe keine Ahnung.
Das war Alors on danse, also genau. Ziemlich dicht dran, von Stromae. Okay. Oder Stromae?
Stromae, glaube ich, ist tatsächlich ein Franzose.
Der Text, der war schon, glaube ich, kniffliger. Habt ihr da eine Idee?
Ich hätte es auch nicht gewusst.
Ja.
Nee. Also komm.
Kein es ist auch schon ein paar Jährchen alt. Das war Edith Piaf mit Milord.
Ja, ich kann auch kein Französisch. Insofern hätte das lange gedauert.
Die so. Ich habe eine ganze Reihe potenzieller Gewinner. Die mische ich jetzt einfach mal durch. Und
ich gehe schon mal an den Gong.
Und Paul, du bist einfach mal die Glücksfee und ziehst ein.
Gewonnen hat Manuel Rudolph.
Prima.
Herzlichen Glückwunsch.
Herzlichen Glückwunsch.
So.
Aus Leipzig.
Vielen Dank, Thomas. wir entspannen uns jetzt bei ein bisschen deutscher Musik. Und diesen Titel, den sage ich nicht an, weil ich bin nicht aus Köln und ich würde mich nur lächerlich machen. Paul, mach du das vielleicht?
Jetzt mache ich mich lächerlich, weil ich nämlich kein Kölsch kann, aber ich versuch's mal. Warum du nicht mehr das eigentlich an?
Von The Clash zu Bab, einen wilden Musikmix haben wir hier heute in der Redaktionskonferenz. Frederik, Paul, warum habt ihr euch das Lied jetzt ausgesucht?
Ich denke mal, da gibt es den ersten Grund, dass auch eine FC-Tabelle in der Ausstellung, in der Ausstellung an der Wand hängt, also Bundesliga-Tabelle, wo der FC auf dem ersten Platz steht, am dritten Spieltag allerdings. Ist auch schon was her, die ist auch schon sehr vergebt. Und dann ist uns noch aufgefallen, dass der Ausstellungstitel auch drin vorkommt. Geschenk ist noch zu teuer. Das möchte ich mich jetzt nicht erneut blamieren, das auf Kölsch versuchen zu sagen, aber ja.
Damit wären wir wieder beim Thema. Wir reden nämlich heute über eure Ausstellung, die ihr beide zusammen konzipiert gemacht habt in der Kölner Off-Galerie, sage ich jetzt mal, Halle der vollständigen Wahrheit. Mhm. Es gab vorhin schon so einen leicht sarkastischen Kommentar hier auf Facebook von einer Hörerin, ich sollte mir einen Galeristen suchen, so von wegen, da kann man ja jetzt wohl alles ausstellen. Also Listen auch jetzt, auch Kunst. Paul, warum, was sagst du, was entgegnest du dem? Warum sind für dich die Listen von Frederik Kunst?
Ich würde sagen, die Listen an sich sind erstmal vielleicht nicht unbedingt Kunst, sondern also haben ihren Zweck und strategischen und taktischen Nutzen. Aber für mich ist Kunst, also auf einer ganz abstrakten Ebene, ein emotionales oder ein geistiges Muster, was ihn irgendwie was widerspiegelt, was man produziert. Also kann ein Musikstück sein oder ein Bild, was man malt oder ein Gedicht, was auch immer. Und und wir haben halt versucht, aus diesen Listen, die wir zur Verfügung hatten, das waren unendlich viele, so eine Zusammenstellung zu schaffen, die halt dann dieses geistige Muster, diese Idee halt abbildet, und haben dann in dem Ausstellungsraum die Listen hingehängt mit Erklärungen dazu, worum es sich dabei handelt, um halt diesen geistigen Raum, das Denken zu zeigen, und wie man über Dinge nachdenken kann, in welchem Detailgrad und in welcher Struktur. Und das war für mich auch sehr interessant, weil ich, wir kennen uns jetzt schon sehr lange, aber mir war auch jetzt nicht klar, bis zu welcher Abstraktionsstufe und welchen Detailgrad das alles geht. Und das dahinterliegende Denken war mir jetzt auch nicht so ganz plastisch. Und es war erstmal ein Experiment. So.
Und wie sind die Reaktionen?
Die Reaktionen, wir hatten vor uns überlegt, vielleicht finden es so 10 Leute ganz gut. aber es war die erfolgreichste Ausstellung, würde ich behaupten, die wir bisher gemacht haben. Und uns gibt es seit April. Also es waren viele Leute total fasziniert. Erstmal davon, diese Geschichte, der Lebensgeschichte, die sich ja auch in diesen Listen dann zeigt, irgendwie rumzugucken. Dann haben sich ganz viele Leute damit identifiziert. Bei dem Computerspiel habe ich genau dieselbe Liste geführt über die Tastenkombinationen und ich weiß nicht was. Und waren zum Teil sehr berührt irgendwie von, weil sie an ihr eigenes Leben denken mussten und ihre eigene Kindheit und oder ihr Studium, was auch immer. Und was, glaube ich, auch vielen Leuten gut gefallen hat, dass man nicht in die Ausstellung reinkommt und denkt, ich weiß genau, was passiert und ich habe das Rezept, was bei 95% aller Ausstellungen funktioniert, habe ich dabei und das wird schon klappen. Sondern man kam rein und man dachte erstmal, okay, was passiert hier? Und ich glaube, also das ist auch generell unser Anliegen von Marlo und mir, mit dem wir machen das damals die Halle der vollständigen Wahrheit, dass man versucht, Leute auf dem falschen Fuß zu erwischen ein bisschen und nicht so eine Situation schafft, wo man denkt, ich gucke mir das jetzt eine Minute lang an, habe ich verstanden, dann gehe ich wieder raus. Das kann man ja bei sehr vielen Ausstellungen leicht sagen, auch wenn man es vielleicht dann nicht verstanden hat. Das ist uns ein Anliegen und was natürlich nicht immer 100% funktionieren kann. Manchmal wird es auch total scheitern, aber es ist ein Experiment halt so an sich. Aber dass man halt irgendwie vielleicht nicht die ersten paar Minuten nicht so orientieren kann und es dann aber eine ganz interessante Erfahrung wird.
Ja, ihr habt sehr, also für alle, die ja das, die Ausstellung nicht können, ihr habt das auch sehr puristisch gehalten. Es ist einfach ein weißer Raum mit den Listen an der Wand meistens. Manche sind eingerahmt, aber manche hängen auch einfach nur mit Tesafilm oder so an der Wand und eben kleine Post-its daneben mit so kurzen Erklärungen, worum es sich dabei handelt. Und mir ging es so, ich habe auch erstmal so geguckt und nicht so ganz verstanden, worum es geht. Und dann sind wir aber zusammen darum gelaufen und ich glaube, wir waren da echt irgendwie 1,5 Stunden oder so, ne? Und ihr habt mir ganz viel erklärt.
Und man muss dazu sagen, es sind ungefähr 57 Quadratmeter, das sind jetzt keine unendlichen Hallen,
genau,
sondern es ist ein sehr relativ kleiner Raum oder zwei kleine Räume. Und das ist dann immer ein schönes Gefühl, wenn dann Leute da wirklich 2 Stunden bleiben und sich darin versenken. Und das haben wirklich sehr viele Leute getan. Manche Leute fanden es natürlich auch total scheiße, aber das kommt halt auch vor. Ne?
Frederik, wie findest du es denn, dich da so auch als Künstler ausgestellt zu sehen? Zumindest so auf den ersten Blick, weil du ja...
Ich bin gar kein Künstler. Und am Anfang ist es mir sehr, sehr schwer gefallen. Da kam dann also in diesem Ort, das ist am Ebertplatz, gibt es eben 3 Galerien. Da kam jemand von der Nachbargalerie und fragte mich dann, ja, du bist ja der Künstler. Und dann sind das ja Arbeiten. Also das sind dann deine Arbeiten, also meine Arbeiten, die ich da ausstelle. Ja, ja, das sind meine Arbeiten, die ich hier ausstelle. Das ist ja für mich jetzt auch erstmal nichts... nicht so gewohnt gewesen, weil ich habe nichts für diese Ausstellung produziert. Ne? Wir haben einfach nur das, was da war, zusammengetragen.
Ja, aber eine Ordnung haben wir produziert.
Ja, zusammen. Eine Ordnung haben wir produziert, das stimmt. Und dann stellt man natürlich schon, also beim Zusammenstellen oder beim Raussuchen, man stellt ja ganz schön sein Inneres dann zur Schau. Das fiel mir am Anfang ganz schön, also sehr schwer. Dann auch so in Ruhe darüber zu erzählen, was ich mir dabei gedacht habe. War ungewohntes Gefühl, aber das ist ja manchmal so, die ungewohnten Gefühle, wenn man das dann öfter jemandem erzählt, dann wird es dann doch, wird man ja dann doch routinierter oder geht man dann damit ja irgendwie für sich um oder so habe ich dann gelernt, damit für mich umzugehen. Aber am Anfang, also ja, ich bin, dann sagt der Paul, ja, der Künstler ist auch anwesend, ja, ja, also so habe ich mich dann gar, also ich war halt da und habe ein Bier getrunken und, aber so habe ich mich nicht gesehen in dem Moment, aber dann, wenn man merkt, das gefällt dann, also da finden Leute Gefallen dran oder finden sich wieder da drin, dann ist das auch schön mitzuerleben oder auch verrückt dann mitzuerleben, wie sich dann, gibt's so ein, weiß ich nicht, das war am ersten Abend dann so gegen 11 Uhr abends, wo dann auf einmal 10 Leute in diesem Raum stehen, sich wild über diese Dinge unterhalten, die dann da, die ich ja alle erstellt habe irgendwann mal, zu denen ich ja alle eine ganz eigene Geschichte habe, wo ich auch außerhalb von dem Raum dann war und dann einfach nur mal erlebt habe, wie die, was deren, in deren Gedankenwelt dann vorgeht, wenn die das dann sehen. Das war also ein sehr spannendes Erlebnis für mich. Am Anfang schwierig und dann am Ende jetzt vor allem spannend.
Planst du eine Fortsetzungsausstellung? Genügend Listen hast du ja anscheinend, ne? Wie du schon gesagt hast, dass du noch viele andere hast.
Also ich plane ich nicht im Voraus, aber ja, genügend Listen habe ich. Ich fand es wirklich spannend. Aber also muss ich ehrlich sagen, habe ich mir noch keine Gedanken zu gemacht, auch wenn ich mir schon Gedanken dazu gemacht habe, dass ich das vielleicht gefragt werde. Aber also...
Erstmal nicht. Paul, was sind denn deine nächsten Projekte? Wir nähern uns so langsam dem Ende dieser Redaktionskonferenz.
Also die nächste Ausstellung bei uns findet statt am 5. Oktober. Und zwar ist das Jakob Kostischin. Ich habe bestimmt nicht wieder falsch ausgesprochen. Wir haben eine sehr wichtige Sache, dass die unsere internationale Serie, da laden wir immer Künstler aus dem Ausland ein, die dann bei uns auf dem Sofa normalerweise schlafen und dann in dem Raum was erarbeiten und ausstellen. Und da kommt jemand, Rui Dias aus Portugal, aus Porto, und wird mein Sofa besetzen für 1 Monat und dann seine Ausstellung produzieren. Und das ist vielleicht interessant für Leute, die zu der Lang nach der Museen gehen, da wird er auch da sein und ich weiß noch nicht ganz, was er machen wird. Die fertige Ausstellung wird noch nicht da sein, die ist dann am 9. November, aber es wird auf jeden Fall schon was zu sehen sein oder ein interessantes Gespräch mit ihm geben oder was er sich auch was auch immer er sich ausdenkt.
Also für alle, die Lust haben, mal vorbeizuschauen in der Halle der vollständigen Wahrheit, das ist direkt am Ebertplatz in Köln, und bis zum 23. September sind da eben noch die Listen von Frederik Maurer zu sehen, über die wir jetzt eineinhalb Stunden geredet haben.
Darf ich noch kurz eine Anmerkung dazu machen?
Und ja, Paul.
Und zwar, die letzte Chance, das wirklich zu sehen, ist am 22., also am Samstag. Und da muss man in die Boutique gehen. Die Boutique ist also der andere Kunstraum, der da unten ist. Oder einer der anderen, ja. Genau. Und die werden dann aufmachen, weil wir im Urlaub sind. Und deswegen, aber die führen euch sehr gerne rum. Die sind sehr nett. Yvonne Klaassen, Max Erbacher, die arbeiten immer mit uns zusammen und machen das bestimmt gerne.
Alles klar. Vielen Dank an euch, Frederik Maurer und Paul Leo, waren heute zu Gast in der Redaktionskonferenz. Außerdem im Studio waren Thomas Ruscher aus der Online-Redaktion und Franziska Zecher aus den Nachrichten. Ich bin Julia Möckel und wünsche allen jetzt noch einen schönen Abend.